Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In den sozialen Netzwerken versehen Nutzerinnen und Nutzer ihr Profil mit den Farben der Ukraine oder sie setzen die Flagge hinter ihren Namen. Auch Unternehmen und Verbände beziehen Stellung in diesem Krieg und bekunden Solidarität mit dem angegriffenen Land. Ein Lebensmittelhändler zum Beispiel, der ohnehin ein blau-gelbes Logo hat, erklärte kurz nach Kriegsbeginn per Tweet: Freiheit ist ein Lebensmittel. Es gab dafür viele Likes, aber der Händler handelte sich auch eine ethische Diskussion ein. Dürfen Marken den Krieg nutzen, um sich zu profilieren? Oliver Erichiello lehrt Markenrecht an verschiedenen Hochschulen und mit ihm habe ich über Marketing, Ethik, Krieg und Heuchelei gesprochen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Die gelegentlichen Tonaussetzer bitte ich schon im Vorhinein zu entschuldigen. Meine erste Frage an Oliver Erichiello war: Was hält er davon, wenn sich Unternehmen und Verbände öffentlich mit der Ukraine solidarisch zeigen?
Naja, man muss diesen Trend, und nichts anderes ist es, in einem größeren Kontext sehen. Wir haben seit gut 15 bis 20 Jahren im Marketing eine Tendenz, die sich sogenannt Purpose-Marketing nennt. Das heißt, man sieht viele Unternehmen, die eben sagen, es geht um viel mehr als nur das Produkt oder die Leistung eines Produktes oder einer Dienstleistung, sondern wir wollen das, was wir tun, mit einer Sinnhaftigkeit versehen. Die Problematik, die wir nun haben, ist, dass es bisher sehr, sehr stark um ethische Themen ging. Es ging um Themen von Gleichberechtigung. Und nun haben wir einen fundamentalen Bruch. Wir haben einen Krieg. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Und was ich als Mensch durchaus nachvollziehen kann, die Sorge um andere Menschen, um das Tun dort, macht mich als Wissenschaftler ratlos. Ich möchte vielleicht sogar sagen, an allen Bereichen ziemlich wütend. Da wird ein Krieg genutzt von Unternehmen, um sich im Markt als besonders ethisch oder menschenfreundlich zu positionieren. Es geht also um einen Marketingansatz.
Das heißt, Ihr Vorwurf ist, das ist prinzipielle Heuchelei.
Naja, man muss sich das genau anschauen. Warum tun das Unternehmen? Unternehmen tun das, um ein gutes Gefühl in der Öffentlichkeit bei Konsumenten zu erzeugen. Das mögen sie tun, aber hier geht es ja um die Frage, was tue ich denn konkret? Eine Fahne der Solidaritätsbekundung zu veröffentlichen, tut erst einmal dem Unternehmen nichts. Es tut ihm auch nicht weh. Es ist mehr oder weniger etwas, was ich kostenlos so in die Öffentlichkeit kommunizieren kann. Aber die Frage ist doch, was tue ich konkret als Unternehmen, um Menschen zu helfen? Was tue ich denn konkret dafür, dass den Menschen dort vor Ort, die im Krieg sind, die Leid erfahren, und zwar fundamentales Leid erfahren, um diesen Menschen zu helfen? Und da sieht man, dass bei vielen Unternehmen bis auf die kostenlose Bekundung einer Solidarität eben nichts geschieht. Die Frage, die sich auch ethisch stellt, darf man überhaupt Solidarität für marketingtechnische Zwecke nutzen? Geht es nicht viel eher darum zu sagen, wenn ich etwas unternehme, um Menschen zu helfen, dann geht es darum, dass ich vielleicht gar nicht stark darüber spreche oder es kommuniziere, sondern es einfach tue. Also man muss sich doch fragen, während viele Lebensmitteleinzelhändler plötzlich eine Solidaritätsbekundung abgegeben haben, vielleicht sogar ihren Slogan verändert haben, hätten sie doch viel eher dafür sorgen müssen, dass dort Lebensmittel an die Grenzen kommen oder dass viele Menschen, die an den Kassen arbeiten und vielleicht ihrer Familie helfen wollen, die aus Osteuropa kommt, die aus der Ukraine kommt, vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Tage frei bekommen, um diesen Menschen zu helfen. Das ist konkrete Hilfe und damit wirbt man nicht, sondern das tut man.
Also wenn Unternehmen etwas tun, und es gibt ja Unternehmen, die das tun, es gibt ja auch kostenlose Telefonate oder Fahrkarten, oder eben auch Unterstützung für Mitarbeitende, die aus der Ukraine kommen und dort Verwandte haben. Das gibt es ja alles. Aber wenn Unternehmen das tun, dann sollen sie nicht darüber reden. Also tue Gutes und rede darüber ist kein für sie richtiger Marketinggrundsatz.
Nein, also im Großen und Ganzen geht es doch darum, und da kann man durchaus die Analogie bauen zu unserem menschlichen Verhalten, zu unserem individuellen Verhalten. Also würden wir dem Menschen tatsächlich seine Hilfe abnehmen, der tagtäglich durch die Lande läuft und sagt, ich habe hier geholfen und dort unterstützt? Oder ist nicht die Hilfe, die im Stillen, im Kleinen, die ganz konkret passiert, nicht die, die am ehesten, wenn man schon will, überzeugt? Die Frage von Ethik ist keine des allein nur Ankündigens, dieses Ankündigungsmanagement oder diese Ankündigungsethik, die ist sehr, sehr fein, aber sie bringt relativ wenig. Was wir brauchen, ist Handeln und das in allen Ebenen von Unternehmen, die eben für sich in Anspruch nehmen, die Welt zu verbessern.
Dass es diesen Trend gibt, von Unternehmen sich ethisch zu positionieren, hat doch auch damit zu tun, dass der naheliegendste Unternehmenszweck, nämlich etwas herzustellen, Bedarf zu stillen, Bedürfnisse zu wecken und die dann zu bedienen und damit dann Geld zu verdienen, dass dieser Unternehmenszweck irgendwie peinlich zu sein scheint. Also das reicht ja nicht.
Ja.
Offenbar.
Und das ist eine ganz interessante Wendung, die wir mehr oder weniger seit 50 Jahren beobachten können. Wir sind da am Ende einer Entwicklung, die in den 70er Jahren begonnen hat. Sie haben vollkommen recht, wir hatten bis in die 70er, 80er Jahre hinein so einen sogenannten Käufermarkt. Da ging es um Produkt- und Leistungsorientierung. Das stand im Vordergrund. Wir haben erzählt, Unternehmen erzählt, was sie alles Gutes, ganz Konkretes auf der Leistungsebene vollziehen und was die Menschen davon haben können. Dann kam in den 80er, 90er Jahren ein kleiner Shift. Dann ging es plötzlich darum, dass man sagte, die Produkte sind mehr oder weniger alle austauschbar, was ihre Leistung angeht. Also müssen wir sie emotional aufladen oder man nennt es dann emotionalisieren im Marketing-Sprech. Dann war plötzlich nicht mehr das Auto als solches entscheidend, sondern dass wir Freude hatten beim Autofahren. Zweiter Schritt, ganz starke Emotionalisierung. Jetzt haben wir den dritten Schritt, der begonnen hat Anfang der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, das sogenannte Purpose Marketing. Also es geht darum, welchen Wert hat ein Unternehmen, eine Leistung für die Sozialität, für die Gesellschaft? Und das merken wir in vielen Bereichen. Da geht es dann plötzlich darum, dass also ein Supermarkt nicht mehr Produkte verkauft, Gurken und Toilettenpapier, sondern er verkauft Gemeinschaft. Eine Brause aus den USA, die verkauft keine Erfrischung mehr, sondern sie verkauft zum Beispiel Antirassismus. Das ist alles menschlich vollkommen nachvollziehbar und ich kann das nur unterschreiben. Die Frage ist nur, ist das die Aufgabe eines Unternehmens? Kaufen wir tatsächlich bei dem Supermarkt ein, weil wir Gemeinschaft wollen? Oder kaufen wir da nicht einfach nur ein, weil wir sagen, da kriege ich gute Produkte zu einem vorteilhaften Preis? Wenn man diesen Gedanken ausführt, dann sind wir im Kern dessen, was die Aufgabe von Unternehmen ist. Man kann natürlich sagen, es geht darum, dass Unternehmen die Aufgabe haben, Sinnhaftigkeit zu verbreiten. Ja, man kann aber auch sagen, Sinnhaftigkeit ergibt sich nicht aus dem Postulieren von bestimmten Sinnhaftigkeiten, sondern in einem Tun und in einer wirtschaftlichen Positionierung, die dazu führt, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich bezahle, dass ich dafür sorge, dass die Produktion ordentlich geschieht, dass die Wege der Lieferanten und die Konditionen, in denen Lieferanten arbeiten, sozial verträglich sind und ethisch nachvollziehbar. Und wir haben hier eine Zweiteilung. Man kann den Eindruck haben, je mehr sich Unternehmen, und da geht es vielleicht auch um die großen Unternehmen, die wir alle kennen, also ich nenne ihnen die Alphabets der Welt, sich auf die Fahnen schreiben, für Ethik zu schreiben. Man muss sich mal diese Unternehmensphilosophien oder Missionen anschauen. Das ist so ein Zitat. Da geht es ja um nichts weiter, als die ganze Welt zu verbessern.
Da sind wir im ersatzreligiösen Bereich schon, wenn Sie von Mission sprechen.
Richtig. Also es ist ja ein feststehender Begriff im Marketing. Man spricht von Vision und Mission, die Unternehmen haben. Und inzwischen gibt es auch Evangelisten innerhalb der Unternehmen, die sozusagen diese Mission verbreiten. Aber man hat ja den Eindruck, dass es da im Großen immer um die Weltverbesserung geht und es als solches auch dann postuliert wird. Aber im Kleinen die Frage von sozialer Absicherung, die Frage von sozialer Verantwortung, die Frage, wie wird denn eigentlich das neueste Handy dort vor Ort produziert? Was sind denn dort die Bedingungen? Dass man dann sehr, sehr schnell zu dem Punkt kommt, dass dort eben noch vieles im Argen ist. Und eben je größer sozusagen die Ziele sind, in denen Menschen dort ihre Mission definieren, desto mehr merken wir, dass dort in der tagtäglichen Produktion eben die Dinge noch nicht diesem Anspruch genügen.
Ich erinnere mich an die Kampagne einer Brauerei, ist schon viele Jahre her. Da ging von jedem Kasten Bier ein gewisser Teil an die, sollte irgendwie an den Regenwald gehen, sollten neue Bäume gepflanzt werden. Also je mehr man sich betrinkt, desto mehr rettet man den Regenwald. So kann man es ja ins Zynische drehen. Aber es kann doch auch sein, dass das ein Bewusstsein, ein politisches Bewusstsein oder in dem Fall auch ein ökologisches Bewusstsein weckt bei einem Publikum, das vielleicht vorher gar nicht das Problem erkannt hat. Also dass man signalisiert, so der Regenwald, die Lunge der Erde, das geht dich etwas an. Und so ist es bei diesem Krieg jetzt auch. Dieser Krieg geht dich etwas an. Ist das nicht ein doch ernstzunehmender Wert, dass Unternehmen da andere Möglichkeiten haben als Medien, als Nachrichten, als Stiftungen oder andere, die eben versuchen, politisch zu informieren?
Meine Kritik ist nicht, dass es darum gehen würde, dass Unternehmen keine Verantwortung tragen oder keine Verantwortung tragen sollen, sondern meine Kritik ist fundamentaler. Wir haben eine Situation, in der Unternehmen eine Realität als Kulisse in Gesellschaften schieben, die suggeriert, wir hätten schon vieles gelöst. Beispielsweise diesen Krieg. Ich kann dann mich mehr oder weniger dazu bekennen und sagen, natürlich stehe ich, und das ist vollkommen nachvollziehbar, auf der Seite der Menschen, die dort in Not sind, und bekunde meine Solidarität. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht ja um die Frage, was tun wir denn tatsächlich? Natürlich ist es einfach, für Antirassismus zu stehen und es als solches zu kommunizieren oder die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken. Aber was tun wir denn tatsächlich? Es gibt ein Phänomen, das nennt sich in der Wissenschaft die sogenannte Attitude-Behavior-Gap. Wenn ich Menschen befrage, und das geschieht ja immer wieder, inwieweit halten sie Nachhaltigkeit für wichtig, dann kriegen sie Zahlen von 80-90% von Menschen, die sagen, es ist mir wichtig. Wenn sie dann aber das reale Verhalten analysieren, dann sehen sie, dass noch niemals so viele Autos in Deutschland gefahren sind wie heute. Sie sehen, dass der Anteil der Lebensmittelprodukte, Bio sind im Lebensmitteleinzelhandel, bei 10% stagniert. Sie sehen, dass Unternehmen hohe Sympathiewerte bekommen in Marktforschungen, die seit Jahrzehnten, und wir wissen alle, um wen es da mehr oder weniger geht, Steuervermeidungsmodelle fahren und keine Steuern bezahlen. Das heißt, ich werfe Marketing vor, dass sie über diese Positionierung von Missionen, von Ethik, eines gewissen Ethizismus, eine Realität schaffen, die de facto nicht existiert. Die eigentliche Transformation, wirtschaftlich wie ethisch, hat eigentlich noch gar nicht begonnen. Und wenn wir aber eine Kommunikation haben, die genau das suggeriert, dann haben wir gar nichts. Und das ist meine fundamentale Kritik an dieser Branche. Es ist meine fundamentale Kritik, wie wir auch in den Medien damit umgehen. Wir brauchen dort eine Aufrichtigkeit in, was wir tun.
Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk in dieser Ausgabe ein Gespräch mit dem Markenexperten, mit dem Konsumsoziologen Oliver Erichiello. Und wir sprechen darüber, ob und wie sich Unternehmen ethisch in diesem Krieg positionieren sollten. Herr Erichiello, Sie haben vorhin gesagt, Ihre Kritik sei fundamental. Man könnte auch sagen, was Sie vertreten, das ist ethischer Fundamentalismus. Denn wenn es doch so ist, auf der einen Seite die Unternehmen heucheln und das Publikum, die Kundschaft heuchelt auch, dann ist es doch aus wirtschaftlicher Sicht perfekt. Dann passt das doch.
Vollkommen richtig.
Ja, wenn sich Aufrichtigkeit Aber nicht lohnt, warum sollen Unternehmen es dann machen?
Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also es gibt ja inzwischen das zitierte Mettbrötchen von unserem Wirtschaftsminister, der ja darauf hingewiesen hat, dass wir de facto immer uns sagen müssen, dass alles, was wir konsumieren, alles als Dienstleistung in Anspruch nehmen, immer die Gefahr in sich trägt, dass es ethisch unter sehr fragwürdigen Bedingungen entstanden ist. Aber wenn wir es ernst nehmen und wenn wir tatsächlich eine andere Wirtschaft wollen und wenn wir tatsächlich sagen, Nachhaltigkeit und die folgenden Generationen und das Leben der Menschen vor Ort in Kriegsgebieten sind uns wichtig, dann bedarf es einer wirklichen Transformation. Die Frage ist doch, wenn Unternehmen dies nutzen, diese Frage von, wir gaukeln eine Realität vor, die es eigentlich nicht gibt, wenn wir Ethik nur noch sehen als Oberflächenmanagement, als die Frage von, ich bekunde das mal, oder Regenbogenfarben und Regenbogenbanner von großen globalen Unternehmen nur in den Ländern eingesetzt werden, die sozusagen kein Problem damit haben und in anderen Märkten eben nicht mehr eingesetzt werden, dann sind wir wirklich dabei, Ethik nur noch als Verkaufstool zu missbrauchen.
Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik, hatte im März den Slogan eines Schokoladenherstellers abgewandelt und daraus quadratisch praktisch Blut gemacht. Damit wollte er kritisieren, dass dieser Schokokonzern, aber auch andere Unternehmen, ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland aufrechterhalten haben. Es gab daraufhin viel Empörung über dieses Unternehmen, über diesen bekannten Schokohersteller in den sozialen Medien. Und das Unternehmen hat daraufhin erklärt, es spende jeglichen Gewinn aus dem laufenden Russland-Geschäft an humanitäre Hilfsorganisationen. Wie bewerten Sie diesen ganzen Komplex? Also erstmal die Kritik und dann die Reaktion des Unternehmens darauf und auch die Reaktion der Öffentlichkeit.
Also man musste eine Vorgeschichte kennen. Dieses Unternehmen hat sich in den Jahren zuvor sehr, sehr stark bekannt zu einer nachhaltigen Politik. Das heißt, die Fallhöhe dieses Unternehmens war sehr, sehr hoch. Jetzt haben wir eine Situation, in das Gebaren, also wir verdienen Geld im Krieg oder mit einer Kriegspartei, und zwar der aggressiven Kriegspartei, in dem Moment genau auf dieses ethische Gebaren zurückfällt. Ich glaube, vor dem Hintergrund marketingtechnischer Erfahrung, dass das Unternehmen in diesem Fall richtig reagiert hat und eine offene Kommunikation gesucht hat und vor allem auch dann ganz konkret auf der Ebene des Profits gesagt hat, wir wollen eben nicht davon profitieren und wollen unsere Verantwortung gegenüber Lieferanten und Menschen, die für uns arbeiten, so weit annehmen, dass wir einfach nicht sagen können, wir brechen einfach alle Zelte ab und es ist uns egal, was passiert. Von daher war das Verhalten in dem Moment richtig. Zunächst einmal aus betriebsökonomischer Sicht. Ethisch mag man das ganz anders beurteilen. Das möchte ich in dem Fall gar nicht tun. Ich möchte nur sagen, was zeigt die Erfahrung? Diese Form von Empörungswellen, die mögen kurzzeitig zu der einen oder anderen Erschütterung führen. Wenn man sich aber anschaut, was denn passiert bei Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise, und ich will das gar nicht inhaltlich bewerten, unethisch gehandelt haben, dann merkt man, langfristig, sogar mittelfristig, lassen sich überhaupt keine ökonomischen Effekte feststellen. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel erläutern. Wir alle kennen diesen Skandal eines großen deutschen Unternehmens, das seine Kunden betrogen hat. Ein Jahr nach diesem Skandal hat dieses Unternehmen noch nie so viele Autos verkauft wie zu diesem Zeitpunkt. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn ein Unternehmen weiterhin das für seine Leistung bekannte Qualitätsniveau einhält, also das, wofür es im Markt steht, dann ist vielen Menschen, ich würde sagen fast allen Menschen, die Ethik dahinter sehr egal.
Ich möchte noch auf einen letzten Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Unternehmen, die zum Beispiel Waffen herstellen, die also nach allgemeiner Sichtweise per se die Kriegsgewinnler sind, in jedem Krieg. Auch die haben ja in den vergangenen Jahren versucht, wenn nicht sich mit Ethik zu schmücken, so doch mit sowas wie Public Value, ja, dass die also investiert haben in irgendwas Gemeinnütziges. Wie können die sich denn jetzt marketingtechnisch aufstellen? Denen bleibt ja dieser Weg versperrt, zu sagen, wir beliefern nur, wir produzieren nur für die Guten. mit den Farben der Ukraine können die sich jetzt nicht präsentieren. Oder sollten die auf jedes Marketing verzichten, einfach nur sagen, so sind die technischen Daten, das ist unsere Qualität, das schafft diese Waffe, dieser Panzer?
Ja. Also ich glaube, eine Leistungsorientierung von Waffen ist immer sehr, sehr schwierig, beziehungsweise spielt in die Öffentlichkeit hinein keine Rolle. Sie spielt wahrscheinlich für die Fachöffentlichkeit eine Rolle. Allerdings merken wir ja hier, es wird auch die Waffenindustrie als solche akzeptiert, weil sie in dem Fall ja für das Gute steht, beziehungsweise die Guten ausrüstet. Das heißt, da hat die Waffentechnologie beziehungsweise die Waffenindustrie heute eine Pole Position. Sie kann sich ja auf die Fahnen schreiben, sozusagen für die gute Seite größtenteils zu agieren. Alles andere dahin.
Sie stattet aber doch alle Seiten aus.
Ist das so? Das wäre jetzt meine Frage, weil ich würde ja davon ausgehen, dass die Waffenindustrie auch immer davon abhängig ist, inwieweit da bestimmte Verkaufsrestriktionen dahinterlegt sind.
Ja, aber Waffen geraten natürlich nicht immer nur an die, kommen nicht immer nur in die Hände an die, für die sie genehmigt worden sind.
Ja. Also die Frage ist jetzt ein bisschen tricky, weil ich mich da tatsächlich nicht auskenne. Ich würde nur an der Stelle vielleicht Folgendes sagen, nochmal jetzt mal so im laufenden Denken. Die Waffenindustrie selber würde an der Stelle ja immer gewinnen, wenn sie immer auf dieses Pferd setzt der Verteidigung und nicht des Angriffes.
Zusammenfassend gefragt, was ist gutes ethisches Marketing? Kann es das überhaupt geben?
Ja, für Unternehmen, die per se in ihrer Leistungsethik, und die gilt es immer individuell zu bestimmen, ganz klare Bausteine installiert haben, die auf Verantwortung setzen, die auf Nachhaltigkeit setzen, die auf Ethik setzen, die auch auf Antirassismus setzen, gibt es durchaus entscheidende Punkte, die nach außen hin kommuniziert werden können. Da gibt es Unternehmen der Bekleidungsindustrie, da gibt es Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie. Das ist eine Frage von Ethik, die sich auf den Leistungsfeldern abspielt. Und diese Unternehmen müssen genau ihre Form von Marktinterpretation kommunizieren, weil sie eben auch ein essentieller Bestandteil genau ihrer Leistungsgenetik ist. Für alle anderen Unternehmen gilt es, mehr oder weniger im Hintergrund eine Veränderung herbeizuführen, darauf zu setzen, dass sich das Bewusstsein der Bevölkerung auch weiter verändern muss. Und die nicht unbedingt in den kommunikativen Fokus zu rücken, solange man nicht de facto eine Veränderung herbeigeführt hat.
Tue Gutes, aber rede nicht ständig darüber. Mit dem Marketing-Experten Oliver Erichiello habe ich über Werbung mit dem Krieg gesprochen.